ना मिले, पैसे कमाने में लोग बहुत माहिर है और आधे पढ़े लिखे लोग
अच्छे। Willkommen zu Stadt, Land, Fluss, dem Geografie-Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 6 von Stadt, Land, Fluss. Mein Name ist Ramon und auch diesmal versuche ich euch wieder auf eine kleine digitale Exkursion mitzunehmen. Bevor wir ins Thema eintauchen, noch ein, zwei Gedanken, welche ich mir bei dieser Folge gemacht habe. Wir reisen heute, wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, in den Dharavi-Slum nach Indien. Es war für mich klar, dass ich gerne was zu Slums oder informellen Siedlungen machen will, und dann bin ich ein bisschen auf die Suche nach Raumbeispielen gegangen. Und es war einfach schwierig, zuverlässige Informationen zu bekommen, wenn es nicht um die Favelas in Brasilien, die Townships in Südafrika oder eben Slums in Indien ging. Was mich daran ein wenig störte, war, dass ich so eventuell auch wieder eine Art von Klischee bediene, da Slums halt zum Beispiel oft mit Indien assoziiert werden, obwohl es diese praktisch überall auf der Welt gibt. Noch schlimmer war es dann, als ich dann Bilder für Social Media gesucht habe. Ich erstelle ja immer so eine kleine Art von Teaser auf Instagram und Blue Sky mit einem Bild, welches erahnen lässt, wohin es in der nächsten Folge geht. Und wenn man nun auf den üblichen Plattformen nach lizenzfreien Bildern zu Dharavi sucht, findet man erstens nicht viel und zweitens dann meist Bilder, die Dharavi als sehr dreckig und heruntergekommen zeigen. Ja, das ist Dharavi sicher auch, aber halt nicht nur. Und ich hoffe, dass ihr zumindest nach dieser Folge ein etwas diverseres Bild von dieser informellen Siedlung in Mumbai habt. Und ja, wenn ihr mal eine Masterarbeit, eine Dissertation oder sonst irgendetwas zu einem etwas speziellen Raumbeispiel gemacht habt oder sonst wo Quellen habt, dann lasst es mich gerne wissen, denn ich fände es durchaus sehr spannend, nicht immer die bekanntesten Raumbeispiele zu besprechen. So, nun geht es auf nach Indien, aber nicht in die Hauptstadt Neu-Delhi, nein, wir reisen an die Westküste, auf die Insel bzw. Halbinsel im Arabischen Meer. Okay, viel von dieser Insel bzw. von diesen ursprünglich 7 Inseln ist nicht mehr zu sehen, da sich da die Stadt Mumbai befindet und sich diese schon so ausgedehnt hat, dass kein Unterschied mehr zwischen diesen Inseln und der eigentlichen Landfläche zu sehen ist. Obwohl Mumbai nicht die Hauptstadt des Landes ist, ist sie mit rund 12,5 Millionen EinwohnerInnen im Stadtgebiet und sogar 22,5 Millionen im gesamten Metropolraum die größte Stadt des Landes. Und es wohnen und leben nicht nur sehr viele Menschen da, sondern diese tun das auf einer begrenzten Fläche. So gehört Mumbai zu den dichtesten besiedelten Städten der Welt. Es leben da durchschnittlich 28.000 Menschen pro Quadratkilometer. Um das in ein Verhältnis zu setzen, in den Städten Wien, Zürich oder Berlin leben so zwischen 4.000 bis 5.000 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer. In Mumbai sind es also gut 5- bis 6-mal so viel. Die Megastadt Mumbai gilt auch als Wirtschafts- und Finanzhauptstadt Indiens. In Mumbai wird etwa 30% des gesamten indischen Steueraufkommens erwirtschaftet und die Stadt beheimatet die Hauptsitze zahlreicher Banken und Großunternehmen. Und zusätzlich ist mit Bollywood einer der weltweit größten Filmindustrien in Mumbai zu Hause. Die Stadt ist aber auch voller Gegensätze, welche sich auch in der Fragmentiertheit zeigt. Luxushochhäuser und exklusive Gated Communities grenzen oft an informelle Siedlungen und Slums. Mumbai hat, wie schon angetönt, ein Platzproblem. Und daher ist auch formeller Wohnraum sehr limitiert, was sich wiederum an den hohen Immobilien- und Mietpreisen zeigt, welche sich ein Großteil der Bevölkerung einfach nicht leisten kann. Gemäß Schätzungen leben 40-60% der EinwohnerInnen in sogenannten informellen Siedlungen. Und ja, diese bzw. eine davon wollen wir heute etwas genauer anschauen. In dieser Folge soll es daher nicht einfach um die Megacity Mumbai gehen, sondern um den Dharavi-Slum. Und nun wieder ein kleiner Exkurs zu Begrifflichkeiten und Stereotypen. Nuno Anderson, Chief Das und Daniel Wittol veröffentlichten 2021 einen Text mit dem Titel Why the Word Slum Should Not Be Used in Geography Classrooms. Ja, wir sitzen jetzt nicht in einem Klassenzimmer, aber Ihre Punkte haben sicherlich auch für einen Podcast gewisse Berechtigung. Ihre Kernaussage ist, dass das Wort Slum historisch und politisch belastet ist und so bestimmte Stereotype reproduziere. Mit dem Begriff würden vor allem dicht besiedelte, ärmliche Stadtteile mit schlechter Hygiene, Krankheit und Armut assoziiert werden, meist durch Vorstellungen, welche durch Medien und Filme geprägt seien. Die VerfasserInnen wünschen sich daher eine differenziertere, respektvollere Beschreibung von urbanen Lebenssituationen mit dem Ziel, weniger oder keine Stereotype zu reproduzieren und Vereinfachungen der verschiedensten Lebenssituationen zu vermeiden. Vor allem soll es dafür sorgen, dass die BewohnerInnen von informellen Siedlungen weniger als defizitär oder minderwertig dargestellt würden. Ein großer Teil des Gebrauchs von Slums stamme von Menschen, die nicht in diesen Orten leben und häufig wenig Verständnis dafür haben. Der Begriff wurde so historisch auch dazu benutzt, BewohnerInnen zu vertreiben oder Stadtteile abzureißen, damit städtische Entwicklungen und Kapitalinteressen Platz fanden. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass in geografischen Kontexten das Wort Slums durchaus benutzt wird. So wird es auch vom United Nations Human Settlements Program, kurz UN-Habitat, verwendet. Diese definieren das Wort Slum an 5 zentralen Merkmalen. Erstens, mangelhafter Zugang zu sauberem Trinkwasser. Zweitens, mangelhafter Zugang zu sanitären Einrichtungen und Basisinfrastruktur. Drittens, ärmliche Gebäudestrukturen und schlechte Bauqualität der Behausungen. Viertens, Überbevölkerung bzw. unzureichender Wohnraum. Und fünftens, unsichere Rechtsstaatung bezüglich des Wohnortes, also Eigentumsrechte, Zwangsräumungen und so weiter. Und hier sieht man schon, dass auch in dieser Definition einige der oben erwähnten Kritikpunkte enthalten sind. Gemäß UN-Habitat wird also tatsächlich von einer ärmlichen Lebenssituation mit unzureichenden Versorgung gesprochen. Dass diese so existieren, daran zweifeln natürlich auch die AutorInnen des Textes nicht. Sie kritisieren vielmehr, dass das Wort Slum auch für andere provisorische und urbane Wohnsituationen verwendet werde, welche sich in diesem Punkt vielleicht auch unterscheiden. Das Problem für mich ist auch etwas, das sich noch kein anderes Wort wirklich etabliert hat. Als Alternative käme wohl der Begriff informelle Siedlung in Frage, wobei es da jedoch wirklich keine wissenschaftliche Definition gibt. Auf Wikipedia ist zum Beispiel zum Begriff Folgendes zu lesen. Eine informelle Siedlung ist eine Siedlung oft in der Nähe oder innerhalb einer Stadt, die sich hauptsächlich oder ausschließlich aus provisorischen gebauten Unterkünften zusammensetzt. Auch wenn dieser Begriff gewisse Unschärfen hat, da zum Beispiel darunter auch irgendwelche Protestcamps fallen würden, bietet er zumindest eine Art neutralerer Alternative. In dieser Folge verwende ich daher einerseits den Begriff Slum, da er im geografischen Kontext verbreitet und klar definiert ist und zum Teil auch auf der Arabi zutrifft, zudem der Begriff informelle Siedlung. Als weiteres Synonym werde ich Zopatpati benutzen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr dann gleich. So, bevor wir etwas tiefer in der Arabi eintauchen, kurz etwas Allgemeines zur Geschichte und Merkmalen von Slums und informellen Siedlungen. Der Begriff Slum entstand in der Phase der Industrialisierung in London. Also Anfang des 19. Jahrhunderts war mit dem Begriff Wohnraum mit niedrigem Standard und schmutzigen Hintergassen gemeint, welche damals natürlich vor allem von den Arbeiterschicht bewohnt wurden. So entstanden auch an anderen Orten in Europa aufgrund des Bevölkerungswachstums in der Kombination von hoher Armut Lebenssituationen, welche damals als Slums bezeichnet wurde. Man könnte somit sagen, dass Slums eine europäische Erfindung sind. Während der Ära des britischen Weltreiches verbreitete sich das Wort in kolonialen Kontexten, wo es oft dazu diente, lokale Siedlungen im Vergleich zu Europa als rückständig zu klassifizieren. Und diese Sicht blieb dann sicher auf eine Art und Weise bis heute auch erhalten. Ob bewusst oder unbewusst, schwingt also beim Wort schon immer auch eine gewisse Wertung mit. Aus der Vogelperspektive lassen sich diese Slums oder informellen Siedlungen heutzutage durch spezifische räumliche Muster identifizieren. Einerseits haben wir die extreme Dichte. Die Gebäudedichte liegt oft bei über 60 bis hin zu 90% der Fläche. Es gibt also kaum Grünflächen oder andersweitig genutzte Flächen. Zweitens, kleinere Strukturen und Gebäude. Plätze, Gassen oder auch Häuser sind meist deutlich kleiner als in den restlichen städtischen Bereichen. Gebäude in informellen Siedlungen haben im Durchschnitt nur eine Grundfläche von 15 bis 35 Quadratmeter. Zudem gibt es eher eine organische Anordnung. Die Siedlungen wachsen meist ungeplant und weisen daher komplexere, unregelmäßige Gassenstrukturen auf. Es gibt keine Art von Stadtplanung, welche die Entwicklung von diesen Siedlungen lenken würde. Und der letzte Punkt ist die Lage in sogenannten Ungunsträumen. Da attraktives Bauland teuer und begehrt ist, entstehen Slums meist an Randgebieten oder sonst nicht vorteilhaften Regionen, sei dies an Hängen, in Sumpfgebieten oder an Bahnschienen. Die Gründe für die Entstehung solcher informellen Siedlungen haben sich seit der Industrialisierung nicht groß verändert. Die Hauptursache ist der massive Zuzug von Menschen aus ländlichen Regionen, die in der Stadt bessere Lebensbedingungen und Jobs erhoffen. Es ziehen also in relativ kurzer Zeit zu viele Menschen in eine Stadt, welche diese nicht aufnehmen kann. Und es gibt dann einfach zu wenig Wohnraum für diese Menschen, beziehungsweise vor allem zu wenig bezahlbarer Wohnraum. Da dieser formelle Wohnungsmarkt für einkommensschwache Gruppen oft unerschwinglich ist, bilden informelle Siedlungen oft die einzige Lösung für den Wohnbedarf der ZuwanderInnen. Über Jahre und Jahrzehnte entstehen so diese informellen Siedlungen, welche mit der Zeit eigene Strukturen und Lebensweisen entwickeln. Und dieser Vorgang passiert eigentlich praktisch überall auf der Welt. Besonders da, wo es eine starke und ausgeprägte Binnenmigration in Großstädte gibt. Und so gibt es neben dem europäischen Begriff Slum noch viele andere lokale Bezeichnungen für solche informelle Siedlungen. Wir haben die Favelas in Brasilien, die Townships oder Shantytowns in Südafrika oder Gecekongu in der Türkei. Und das sind nur einige Beispiele. Diese informellen Siedlungen haben zwar oft eine ähnliche Entstehungsgeschichte und auch ähnliche Merkmale, können sich aber auch trotzdem aufgrund der lokalen Gegebenheiten stark voneinander unterscheiden. Die Gecekongu sind oft einfache Mini-Betonhäuschen am Stadtrand. In den Townships leben die meisten Menschen in flachen Wellblechunterkünften. Und in den Favelas sind die Häuser aufgrund der Hanglage oft mehrstöckig. Selbst in Mumbai kann zwischen verschiedenen Arten von informellen Siedlungen oder Wohnformen unterschieden werden. Die bekanntesten sind wohl Chawls, Pavement Dwellings oder eben Zopatpatis. Chawls sind Mietkasernen, die zwischen 1920 und 1956 von Fabrikbesitzern für Arbeiter gebaut wurden. Sie bestanden meist aus Einzimmerwohnungen mit Gemeinschaftstoiletten und waren ursprünglich für alleinstehende Männer gedacht. Durch Familiennachzug stieg die Bevölkerungsdichte dann stark an, während wegen eingefrorenen Mieten kaum im Unterhalt investiert wurde. Viele Gebäude verfielen, wurden übernutzt oder stürzten während den Monsunzeiten ein. 1969 lebten aber rund etwa 2 Millionen Menschen in rund 20.000 stark beschädigten Chawls. Pavement Dwellers sind meist Migrantinnen, die in Hütten oder einfachen Behausungen auf den Gehwegen nahe ihrer Arbeitsplätze leben. Sie leben unter noch schlechteren Bedingungen als andere informelle Siedler, da sie oft keinen Anspruch auf Verbesserungsprogramme haben und häufig von Räumungen betroffen sind. Und dies, obwohl viele informelle Miete an lokale Machtpersonen zahlen müssen. Zopatpatis sind die häufigste Form von informellen Siedlungen in Mumbai. Sie entstanden schon vor der Unabhängigkeit 1947 durch Landbesetzungen und wuchsen mit der Zeit immer stärker an. Bei einer Zählung 1976 wurden bereits über 900.000 Hütten registriert. Die meisten Siedlungen entstanden in Vororten oder an Randgebieten. Durch die Ausdehnung der Stadt befinden sich inzwischen auch viele von ihnen innerhalb von Mumbai. Zopatpati ist also ein eigentlicher Lokalbegriff, der als Synonym für das Wort Slum genutzt werden kann. Wenn wir nun heute auf Mumbai schauen, befindet sich Dharavi ziemlich in der Mitte der Stadt. Das sah aber bei der Entstehung des Chhatrapatis noch anders aus. Dafür reisten wir jetzt mal ein paar Jahre in die Vergangenheit. Dharavi entwickelte sich im frühen 19. Jahrhundert als kleines Fischerdorf außerhalb der damaligen Stadtgrenze von Mumbai. Dharavi lag da südlich des Mahin Creek Mangroven-Sumpfgebietes. Durch das stetige Bevölkerungswachstum wuchs dann Mumbai immer mehr und mehr und reicht heutzutage weit über Dharavi hinaus. Die Bevölkerung Mumbais hat sich innerhalb der Metropolregion zwischen 1950 und 2025 von 3 auf 22,5 Millionen Einwohnerinnen versiebenfacht. Die Entstehung von Dharavi erstreckte sich so über einen relativ langen Zeitraum und durchlief auch verschiedene Phasen. Wie schon erwähnt, war das Gebiet zu Beginn ein kleines Fischerdorf, welches vor allem von der Fischgemeinschaft der Koli bewohnt wurde. Durch einen Dammbau der Briten versiegte der Mittelfluss teilweise, was dann aber auch das Sumpfgebiet trockenlegte. Die Fischer verloren dadurch ihre Lebensgrundlage und zogen weiter in Richtung Meer. Neue Siedlerinnen begannen dann, das Sumpfgebiet langsam und stetig trocken zu legen. Dies geschah einerseits durch den Müll der Stadtverwaltung, andererseits aber auch durch Erde oder den Abfall der BewohnerInnen selbst. So konnten dann auf dem Gebiet auch einfachere Hütten und Häuser gebaut werden. Mit der fortschreitenden Industrialisierung beschleunigte sich dieser Prozess. Immer mehr Menschen suchten ihr Glück in Mumbai. Aber die britischen Kolonialherren sorgten dafür, dass viele MigrantInnen keinen Zugang zu den zentralen Wohnvierteln bekamen und so gezwungen waren, sich außerhalb Wohnraum zu suchen. Das passierte dann auch in informellen, also nicht staatlich geregelten Wohnregionen wie Dharavi. Langsam wuchs diese informelle Siedlung immer weiter an und begann auch innerhalb eigener Strukturen zu entwickeln. Mitte, Ende des 20. Jahrhunderts kam es noch zu zwei weiteren wichtigen Ereignissen. Die Teilung des indischen Subkontinents im Jahre 1948 führte zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen, die wie ein Katalysator für weitere informelle Ansiedlungen in und um Mumbai wirkten. Bis Ende der 1970er Jahre kam hinzu, dass Indien eine extrem hohe Kinderrate hatte. Die Fertilitätsrate lag damals über 5, was zu einem sehr schnellen und starken Bevölkerungsanstieg führte. Einige Jahre später sorgte ein großer Textilarbeiterstreik 1982 zum Zusammenbruch der Textilindustrie in Mumbai. Viele Menschen wurden in der Stadt arbeitslos und konnten sich ihr bisheriges Zuhause nicht mehr leisten. Diese suchten wiederum Zuflucht in informellen Siedlungen wie Dharavi. Spannend ist nun die Frage, wie Dharavi heute aussieht. Ist es wirklich einfach nur eine Ansammlung von dreckigen Hütten und katastrophaler Hygiene? Oder wie sieht das Leben der Menschen da in Wirklichkeit aus? Zuerst einmal ein paar Fakten. Dharavi erstreckt sich über eine Fläche von etwa 2 bis 2,8 Quadratkilometer. Das entspricht etwa der Größe von Monaco oder 285 Fußballfeldern. Über die Anzahl der BewohnerInnen gibt es keine zuverlässigen Zahlen, da es keine offiziellen Zählungen gibt oder gab. Die Schätzungen schwanken da daher zwischen 500.000 und über 1 Million Menschen. Daraus ergibt sich dann somit eine Bevölkerungsdichte von über 250.000 Menschen pro Quadratkilometer. Nochmals zur Einordnung, in der Stadt Zürich sind es etwa 5.000 Menschen pro Quadratkilometer. Die bevölkerungsdichteste Stadt der USA, also New York, hat gerade mal einen Wert von 10 bis 11.000. Also, und in Gesamt-Mumbai liegt dieser Wert schon bei 28.000. In Dharavi selbst dann bei unglaublichen 250.000 Menschen pro Quadratkilometer. Durch die verschiedenen Migrationsbewegungen ist die Zusammensetzung der Bevölkerung in Dharavi sehr heterogen. Es leben Menschen aus praktisch allen indischen Bundesstaaten und unterschiedlichsten Regionen in diesem Chhatrapati. Dharavi ist ein komplexes, organisch gewachsenes Labyrinth aus engsten Gassen, die oft weniger als 1 Meter breit sind. Im Gegensatz zu anderen Städtestrukturen findet hier eine Verschmelzung von Wohn- und Arbeitsraum statt. Während wir es uns meist gewohnt sind, dass wir eine Wohnung zum Leben haben und dann irgendwohin zur Arbeit fahren, werden Räume in der AWI unterschiedlich oder mehrfach genutzt. Am verbreitetsten sind wohl die sogenannten Toolhouses. Während im Erdgeschoss gearbeitet wird, funktioniert die obere Etage als Wohnraum. Die Wohnbedingungen sind aber, wie schon erwähnt, ziemlich beschränkt aufgrund der Platzbedingungen. Die rund 20 Quadratmeter müssen oft für ganze Familien ausreichen. Viele Gebäude sind aus provisorischen Materialien wie Wellblech gebaut. Genauso verbreitet sind aber auch festere Bauten, zum Beispiel aus Ziegel oder Beton. Wenn wir die Slum-Definition vom UN-Habitat heranziehen, können wir schon mal sagen, dass wir erstens unzureichenden Wohnraum haben, also dass es viel zu wenig Wohnraum vorhanden ist, und zweitens die Gebäudequalität relativ gering ist. Wie sieht es aber nun mit der restlichen Infrastruktur wie Wasser oder Strom aus? Die Versorgung mit Elektrizität ist weitgehend flächendeckend vorhanden. Diese sind zwar oft improvisiert und es gibt sicherlich auch einige illegale Anschlüsse an das städtische Stromnetz, aber die Elektrizität ist meist vorhanden. Weniger befriedigend ist sicherlich die Wasserversorgung. Trinkwasser ist trotz verlegter Wasserleitungen meist nur für begrenzte Zeit verfügbar. Die größte Herausforderung bei solchen extrem dicht besiedelten informellen Siedlungen ist aber die Aufrechterhaltung der Hygiene. Von der Stadt errichtete Gemeinschaftstoiletten sind oft in schlechtem hygienischen Zustand oder nur in einer unzureichenden Anzahl vorhanden. So teilen sich teilweise etwa 100 Einwohnerinnen eine einzige Toilette. Dies führt aber nicht dazu, dass die Menschen vor Ort extrem unhygienisch oder dreckig wären. Zu einem Leben an solchen Orten gehört es meist dazu, dass sich die Menschen auch an extreme Bedingungen anpassen können. Das Hauptproblem bei diesen begrenzten hygienischen Verhältnissen sind dann eher Krankheiten wie Malaria oder Cholera. Diese Probleme zeigten sich natürlich dann auch besonders während der Corona-Pandemie. Da durchschnittlich bis zu 10 Personen in winzigen Hütten leben, waren Maßnahmen wie Social Distancing oder häusliche Quarantäne praktisch nicht umsetzbar. Über 70% der Bevölkerung nutzten Gemeinschaftstoiletten, was die Behörden als Hauptrisikofaktor für die Virusübertragung identifizierten. Eine Studie aus dem Jahr 2020 gab Ausschluss darüber, dass in den Slums von Mumbai rund 45,1% der untersuchten Personen bereits Antikörper gegen das Virus gebildet hatten. In den restlichen Stadtteilen von Mumbai lag dieser Wert im Vergleich dazu nur bei 16,1%. Dies deutete darauf hin, dass sich das Virus in den dicht besiedelten Gebieten sehr viel schneller und oft asymptomisch ausgebreitet hat. Die Sterblichkeitsrate in den Slums jedoch im Verhältnis zur hohen Durchseuchung als vergleichsweise niedrig eingeschätzt wurde. Dies lag womöglich auch am sogenannten Dharavi-Modell oder der 4T-Strategie Tracing, Tracking, Testing and Treating, welche relativ erfolgreich in Dharavi umgesetzt wurden. Statt auf Patientenberichte zu warten, wurden Tür-zu-Tür-Screenings bei etwa 700.000 Menschen durchgeführt. Etwa 13.000 Verdachtsfälle wurden in Quarantänezentren isoliert. Die Gemeinschaftstoiletten wurden zeitweise von den Behörden stündlich desinfiziert. Diese Maßnahmen sorgten zwar dafür, dass die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle gehalten wurden, waren aber für die Menschen natürlich extrem einschneidend. Wenn man im Internet nun nach Dharavi sucht, kann man den Eindruck bekommen, dass dieser nicht nur extrem groß ist, sondern halt auch dreckig oder zum Teil gefährlich. Mich hat daher auch interessiert, wie es bezüglich Kriminalität oder Drogenkonsum in diesem Chhatrapati aussieht. Zum ersten Punkt habe ich nur einige Zeitungsartikel und keine eigentlichen Studien gefunden. Das Problem ist natürlich oft, dass in solchen informellen Siedlungen es schwierig ist, zuverlässige Zahlen zu generieren. Oft kommt man vielleicht daher dann einfach zum Schluss, dass tendenziell eher ärmere Gegenden auch tendenziell krimineller sind. Wirklich belegen lässt sich das aber nicht wirklich. Aus diversen Berichten geht vor allem hervor, dass zum Beispiel TouristInnen sehr selten gezielt Opfer von kriminellen Handlungen werden. Das Thema Slum-Tourismus wäre jetzt noch ein Thema für sich, auf welches ich aber an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingehen werde. Jedenfalls, durch die dichte Besiedlung gäbe es eine sehr starke Kontrolle in den Quartieren. Viele der Bewohnerinnen wohnen und arbeiten am gleichen Ort, dass man sich Kriminalität so viel weniger leisten könne. Es gibt also eine Art von funktionierenden Nachbarschaftsnetzwerken. Das kann man nicht positiv sehen, aber genauso funktioniert dies als eine Art von soziales Überwachungssystem. Also, von schwerer Gewalt auf offener Straße oder gegen Besucherinnen gibt es kaum Berichte. Was hingegen sehr wohl auftritt, ist häusliche oder geschlechtsspezifische Gewalt. Also vor allem Kinder, Jugendliche und Frauen sind in solchen Siedlungen besonders gefährdet. Es fehlt an Rückzugsräumen und allgemein fördert die Dichte natürlich diese Probleme. Aber wie viel größer allenfalls dieses Problem gegenüber der restlichen Stadt ist, lässt sich kaum belegen. Was hingegen sicherlich in einem größeren Rahmen stattfindet, sind informelle oder illegale Wirtschaftsformen, also der Bezug von Strom ohne Genehmigungen, nicht angemeldete Kleinstbetriebe und somit auch keine Regelung bezüglich Arbeitsschutz oder Ähnlichem. Das sind natürlich Sachen, welche in der Rawi weit verbreitet sind. Und nun, wie sieht es mit Drogen aus? Natürlich werden in der Rawi, wie überall auf der Welt, legale und illegale Drogen konsumiert. Hierzu habe ich zwar einige Studien gefunden, welche jedoch meist aber nur einzelne Personengruppen, wie besonders Frauen oder Jugendlichen, untersucht haben und wenig zum Vergleich mit dem restlichen Mumbai geschrieben haben. Trotzdem kann ich da einige Punkte zusammenfassen. Der Tabak- und Alkoholkonsum ist wohl tendenziell etwas höher als im üblichen Mumbai. Das illegale Schnapsbrennen hat zudem eine lange Geschichte in der Rawi. Eine der Studien hat also ergeben, dass in Slums in Mumbai 38% der männlichen Jugendlichen Alkohol und etwa 6% Cannabis konsumieren. Die Gründe seien da wahrscheinlich die hohe Stressbelastung, die harten Arbeitsbedingungen sowie die leichte Verfügbarkeit dieser Drogen. Zumindest der Cannabiskonsum ist hier aber nicht überdurchschnittlich hoch. Auch gibt es kaum Berichte zu Konsum von harten Drogen. Hier wirken sicherlich wieder einerseits diese familiären Strukturen und andererseits sind für viele BewohnerInnen solche harte Drogen natürlich auch kaum finanzierbar. Zusammenfassend kann man also sicherlich sagen, dass der Rawi kein Ort ist, wo es nichts anderes als Armut, Dreck, Verbrechen und Drogen gibt. Die sozialen Strukturen sind eine Art von natürlichen Schutzmechanismus. Ohne eine Art von Selbstregulation würden die Strukturen dieser Siedlung auch gar nicht überlegen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es in der Rawi keine Probleme gibt oder auch nicht, dass es anderswo in Mumbai keine Probleme mit Drogen oder Kriminalität gäbe. Der Rawi ist also kein Ort voller Chaos oder Kriminalität. Der Rawi ist auch kein Ort, welcher nur durch Armut geprägt ist, auch wenn es diesen natürlich gibt. Denn wenn man es auch nicht denkt, so ist der Rawi durchaus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. In diesem rund 2 Quadratkilometer großen Gebiet gibt es bis zu 20.000 Kleinstbetriebe. Vor allem 4 Bereiche sind besonders vertreten. Der Rawi ist einerseits das Zentrum des Abfallmanagements von Mumbai. Es werden rund 60% des Plastikmülls der Stadt hier recycelt. Dazu kommen unzählige Textil- und Lederbetriebe. In kleinen Werkstätten werden Kleidungsstücke oder auch hochwertige Lederwaren produziert. Das Viertel Kumbharwada ist zudem dafür bekannt, dass hier seit Generationen Ton- und Keramikwaren hergestellt werden. Und jetzt denkt man vielleicht, okay, die töpfen da ein bisschen und stellen ein paar Kleider und Lederwaren her, das kann ja keine große Sache sein. Durch die Größe des Slums wird aber halt doch ein relevanter Wirtschaftsfaktor daraus. Der jährliche Gesamtumsatz, welcher der Rawi erwirtschaftet, wird auf 500 Millionen bis zu 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Und ja, das ist halt dann doch ein bisschen was. Nun, wie geht es nun mit der Rawi weiter? In den nächsten Jahren könnte sich der Rawi stark verändern oder vielleicht sogar ganz verschwinden. Das zumindest, wenn es nach dem Rawi Redevelopment Projekt geht. Dieses Projekt sieht vor, den gesamten Slum abzureißen und durch Hochhäuser zu ersetzen. Die Vision besteht darin, Rawi in eine integrierte und autarke Weltklasse-Stadt zu transferieren, die neben modernem Wohnraum auch eine verbesserte Infrastruktur, Schulen, Krankenhäusern und Parks bietet. Das hört sich doch ganz gut an, könnte man meinen. Die BewohnerInnen vor Ort sind aber nicht alle so begeistert, da sie schlicht Angst um ihre Heimat und ihre Existenz haben. Das DRP sieht dafür ein großes Umsiedlungsprogramm vor. Alle Familien, welche nachweisen können, dass sie schon über 25 Jahre da leben, sollen eine kostenlose Wohnung in einem neuen Viertel erhalten. Alle anderen, rund 700.000 Menschen, sollen an den Stadtrand umgesiedelt werden oder erhalten nur ein Mietangebot außerhalb des Zentrums. Das Problem ist aber natürlich, dass nicht nur der Wohnraum dieser Menschen zerstört würde, sondern auch ihre Gewerbe und ihre wirtschaftliche Grundlage. Auch alle gewachsenen Nachbarschaftsstrukturen würden so auseinandergerissen werden. Während die Regierung den BewohnerInnen also saubere Wohnungen, verbesserte Versorgung durch Strom, Wasser, Toiletten, Straßen verspricht, befürchten viele BewohnerInnen sich um die Zerstörung ihrer Gemeinschaft sowie ihrer Existenzgrundlage. Oft scheint zudem unklar, wer genau wohin umgesiedelt werden würde. Nachdem es beim Projekt zu jahrelangen Verzögerungen kam, scheint es nun wieder etwas vorwärts zu gehen. Druck macht da der Adani-Konzern. Denn das tolle Dharavi Redevelopment Project ist kein rein städtisches Projekt, sondern eine Zweckgemeinschaft. Hinter dem DRP steht nämlich zu 20% die Regierung des indischen Bundesstaates, die anderen 80% gehören der erwähnten Adani-Gruppe. Und wie viel denen wirklich am Wohl der aktuellen BewohnerInnen liegt, ist wohl eher unklar. Puh, es gäbe wohl noch viel mehr zu zählen, aber langsam sollte ich zu einem Schluss kommen und noch nie hatte ich es bei einem Thema so sehr, dass ich immer wieder auf etwas Neues gestoßen bin, was ich noch hinzufügen wollte und so meine Literaturliste immer länger und länger wurde. Aber fassen wir doch nochmals ein paar Punkte zusammen, denn heute ging es um Slums oder auch informelle Siedlungen. Diese werden meist durch mangelhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser, mangelhaften Zugang zu sanitären Einrichtungen, ärmlichen Gebäudestrukturen mit schlechter Bauqualität, Überbevölkerung bzw. einer extrem hohen Bevölkerungsdichte und einem unklaren Rechtsstatus bezüglich des Wohnortes definiert. Wir sollten aber dabei nicht den Fehler machen, alle Slums gleichzusetzen oder diese informellen Siedlungen als unzivilisierte, chaotische, kriminelle Orte abzutun. In Mumbai werden solche informellen Siedlungen auch Chhatpati genannt und Dharavi ist wohl einer der weltweit größten mit rund 1 Million Menschen auf rund 2 Quadratkilometer. Viele BewohnerInnen leben und wohnen am gleichen Ort. Vor allem Handwerksbetriebe sind sehr verbreitet. Dharavi hat so auch eine wirtschaftliche Relevanz und ist sogar für TouristInnen interessant geworden. Während es kaum zu schwerer Kriminalität in den Öffentlichkeit kommt, ist hingegen häusliche Gewalt ein verbreitetes Problem. Mit dem Dharavi Redevelopment Project gibt es nun aber ein Projekt, um die bestehenden Gebäude abzureißen, die Menschen umzusiedeln und so Platz für neue Hochhäuser und Grünflächen zu schaffen. Das offizielle Ziel sieht vor, rund 1 Million Menschen bis 2032 umgesiedelt zu haben. Ob das so passiert, ist jedoch noch nicht ganz klar. Ja, und jetzt wie immer zum Schluss noch meine 2-3 Tipps zu dieser Folge. Als erstes ein Filmtipp, obwohl ich den Film selbst noch nie gesehen habe, aber es gibt die Dokumentation Dharavi Slum for Sale. Das ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2010, der sich dem drohenden Abriss widmet. Wer also mal irgendwo die Möglichkeit hat, den Film zu sehen, dann macht doch das mal. Auf YouTube gibt es natürlich unzählige Dokumentationen. Viele davon sind von irgendwelchen Reisebloggern oder Influencern und auch meiner Meinung nach teilweise stark voyeuristisch oder reißerisch. Was es da aber auch gibt, ist der Bericht Dharavi Redevelopment, Hope, Fear and Price of Progress von BBC News India. Der Bericht beschäftigt sich auch mit den Zukunftsperspektiven der Menschen vor Ort, zeigt authentische Einblicke in das Leben und Arbeiten vor Ort und kommt ganz ohne Klischees und Stereotypen aus. Also eine absolute Sehempfehlung von mir. Als letztes empfehle ich euch noch eine Fotoserie, und zwar diese von unequalscenes.com. Der Fotograf Johnny Miller hat sich schon mit verschiedensten Städten beschäftigt. Mit seinen Aufnahmen aus der Luft schafft er ganz einzigartige Perspektiven und Bilder. Die Fotoserie zu Mumbai enthält so auch tolle Bilder von Dharavi. Das muss nun für heute genug sein. Und ich kann euch zumindest schon verraten, dass wir auch im nächsten Monat wieder in eine Stadt reisen werden, aber dann wieder ganz woanders auf der Erde unterwegs sind. Also freut euch jetzt schon auf unsere nächste digitale Exkursion. हमारे छोटे घर नहीं है सुपर डुपर प्रॉब्लम हर जगह है पर किधर मिले सल्यूशन उल्लू बनाने का है इन लोगों का मिशन फेक मीडिया हर जगह क्योंकि मिले इन्हें कमीशन चल. Diese Folge wurde im März im Studio von Radio Kanal K aufgenommen.